Frau Tappehorn-Wostel, wie sind Sie denn darauf gekommen, Wachstum und Religion zusammenzudenken und zusammenzubringen?
Religion hatte sicherlich etwas damit zu tun, dass wir mit dem Reformationsjubiläum schon durch einige Projekte zu tun hatten. Und wir sind ja nun nicht irgendwie eine evangelische Akademie oder sonst irgendwie eine kirchliche Einrichtung. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass sich auch Menschen mit Religion beschäftigen, die nun nicht sozusagen von Haus aus da berufen sind. Und da war die Überlegung, wie bekommen wir das Thema Religion und, wie ich dachte, halt auch anders, als das üblicherweise gemacht wird, nämlich in mehrere Religionen zusammenfassend. Wie finden wir da etwas, was allen Religionen nicht gemeinsam ist, aber was sie alle angeht? Und ich fand es gut, mal sozusagen aus der protestantischen Ethik da rauszukommen, die einem immer zuerst einfällt bei Reformationsjubiläum. Und da kam ich dann durch Nachdenken drauf, dass dieses Verhältnis der Religionen zum Wachstum etwas ist, was sie zum Teil verbindet, was sie aber auch zum Teil trennt, und dass das ein Thema sein könnte, bei dem man dann mit mehreren Religionen zusammen nachdenken kann.
Und warum gerade mit Ökonomen darüber nachdenken oder mit Leuten, die aus der Wirtschaft kommen, vielleicht auch eher oder dem verbunden sind?
Ja, ursprünglich habe ich ja Wachstum gar nicht so gedacht als ökonomisches Wachstum. Wachstum ist ja eigentlich auch was ganz Schönes. Und andererseits leben wir ja auch in Zeiten der Wachstumskritik, und es gab diesen großen Degrowth-Kongress in Leipzig. Und da war schon die Frage, inwiefern, wenn wir jetzt gerade sozusagen aus dem protestantischen Diskurs kommen, wo Wachstum, was ja positiv bewertetes ist, war die Frage, ob nicht dann entweder das Christentum selbst oder dann die anderen Religionen auch Potenzial haben, etwas dagegen zu halten, weil das ist ja irgendwie eine Forderung der Zukunft. Und wenn man sich jetzt überlegt, welche gesellschaftliche Kraft können die Religionen in Zukunft entfalten, welche positiven Auswirkungen können sie haben, dann ist natürlich schon die Frage, ob sie auch in Richtung Wachstumskritik etwas beizusteuern haben.
Herr Pilz, welche Prämissen haben Sie sich denn gesetzt als Kurator dieser Konferenz, um diese ganzen Ideen umzusetzen und den Leuten nahezubringen?
Also ganz grundlegend ging es mir darum, Wachstumsdenken tatsächlich nicht nur hinsichtlich der Ökonomie zu denken und auch nicht hinsichtlich sozusagen des stehenden Glaubenssatzes, dass wir in einer Zeit leben, die Ökonomisierung erduldet, erleidet und man dagegen gar nichts machen kann. Gut aufklärerisch gedacht gehört auch so ein Theorem wie die Ökonomisierung erstmal überprüft. Stimmt das überhaupt? Das ist das eine. Und zum anderen hinsichtlich der Religion, die in der Öffentlichkeit ja nur problembelastet vorkommt. Wir reden über Religion, wenn zu teure Bischofsresidenzen gebaut werden, wenn es Terrorkriege gibt, wenn irgendwas mit Homosexualität in der Diskussion ist. Davon wollte ich gern weg. Im Grunde sehe ich es so, dass hier 5 Religionen aufeinandertreffen, wenn man so will, nämlich Judentum, Islam, Christentum, der Wirtschaftsglaube im weitesten Sinne und die Atheisten. Und wenn man da ein Gespräch initiieren will, das ist eigentlich mein Ideal, dass man da hinkommt, dann kann das nur auf gleicher Erfahrungshöhe stattfinden. Das heißt, man muss alle Seiten gleich ernst nehmen.
Sedlacek und Ackermann, um nur ein paar Promis zu nennen, wie wichtig war denn der Faktor bei der Planung der Konferenz?
Ja, das ist so eine Mischung, ne? Also es gibt eine ganze Reihe Promis, die sind vielleicht auch ein bisschen beleidigt, dass sie nicht gefragt wurden. Und ein paar sind mir wichtig, aber nicht, weil es Promis sind, sondern weil sie inhaltlich was zu sagen haben. Also gerade Herr Ackermann, da geht es mir nicht darum, dass der Deutsche Bankchef war oder so, sondern mir geht es darum, was er zur Geldpolitik zu sagen hat, und zwar theoretisch. Das halte ich für sehr interessant, aufschlussreich. Die Debatte, die darum geführt wurde, halte ich für wichtig.
Welchen Stellenwert räumen Sie denn Konferenzen ganz allgemein ein im Kontext der Bundeskulturstiftung? Es gibt ja ein mannigfaltiges Angebot, und welchen nehmen da die Konferenzen ein?
Also die Bundeskulturstiftung hat eine andere Hauptaufgabe. Das ist nicht die Veranstaltung von Konferenzen. Das ist Strukturförderung, soweit es der Bund eben kann. Die Kultur ist ja Landeshoheit. Da gibt es eine Menge kluge Instrumente, wie das stattfindet. Und Konferenzen sind, für mich sind sie wichtig, aber sie sind nicht das Zentrum der Bundeskulturstiftung, wenn ich das so sagen kann, oder?
Ja, das ist natürlich eine, also ich, Dirk Wilz hat das völlig richtig wiedergegeben. Sicherlich ist das sozusagen ein Schmankerl auf unsere Arbeit. Es ergibt sich immer wieder natürlich auch aus der Tatsache, dass wir ja auch bei den sogenannten Strukturförderprogrammen, bei diesen kulturpolitisch ausgerichteten Programmen, wir beschäftigen uns zum Beispiel mit dem Thema Transformation gerade ganz besonders, wir haben ja immer mit gesellschaftspolitischen Fragen zu tun, mit Fragen der Gestaltung von Zukunft und da ergeben sich natürlich so Kreuz- und Querverbindungen, weil wir so unglaublich, auf so unglaublich vielen Feldern etwas machen. Und manchmal ist es dann auch ganz schön, so ein Zeichen zu setzen. Und ob Sie es glauben oder nicht, es ist tatsächlich einfacher, in der Öffentlichkeit, sprich in den Medien wahrgenommen zu werden über so eine thematisch orientierte Konferenz, die 3 Tage dauert, als mit einem Programm, das 5 Jahre dauert und nicht diese, offensichtlich dann nicht diese akute, zentrierte, fokussierte Brisanz entwickelt. Da sind manchmal dann Veranstaltungen von 3 Tagen aufregender als das, was man mit ganz viel mehr Geld irgendwie über Jahre macht.